Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute schließen wir die Analyse der Wahlprogramme zur Europawahl ab. Von den großen Parteien ist noch die CDU-CSU übrig. Mit Sicherheit Europa für ein Europa, das schützt und nützt, lautet das Motto, mit dem die Union in den Wahlkampf zieht.
Während Linke und Grüne 100 Seiten und mehr umfassende Programme vorgelegt haben, ist die CDU, wie das BSW, darauf bedacht, bloß nicht zu viele Worte zu verlieren. 25 Seiten müssen reichen, um zu skizzieren, wie man Europa zu neuer Stärke und Sicherheit führen kann. Unser Schwerpunkt liegt wie immer auf dem Ökonomischen.
Am Wochenende erscheint die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur, in der wir über Jane Austens Roman Sense and Sensibility sprechen. Der Titel könnte aber auch lauten Geld oder Liebe. Außerdem ist in diesem Monat schon die Speakeasy Bar erschienen. Darin besprechen wir unter anderem unsere Haltung zum Veganismus und fragen uns, ob ein sozialistischer Staat eine Armee benötigt.
Das alles könnt ihr hören, wenn ihr ein Abo bei Steady oder Patreon abschließt. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und ihr habt damit auch Zugang zu allen Paywall-Folgen, die bereits erschienen sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr über diesen Weg unseren Podcast unterstützt. Weder bei Patreon noch Steady erwarten euch irgendwelche technischen Hürden. Es ist sehr unkompliziert.
Wie jede Partei bei jeder Wahl betont, geht es auch einmal mehr jetzt ums Ganze, so schreibt die Union. Die kommende Europawahl ist wegweisend. In erster Linie sieht die CDU Deutschlands Sicherheit bedroht. Da heißt es, der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt uns täglich vor Augen, dass Frieden zerbrechlich ist und die Freiheit verteidigt werden muss. Mit dem Aufstieg Chinas verändern sich die Kräfteverhältnisse in der Welt grundlegend. Dass hier China gleich auf Russland folgt, wobei die Chinesen bislang keinen Krieg vom Zaun gebrochen haben, zeigt, wohin die Reise geht. Aufrüstung und Blockbildung sind die Kernziele des Programms. Lange Zeit war der militärisch-industrielle Komplex zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so bedeutsam wie in den 50er und 60er Jahren. Das soll sich nun ändern.
Zitat: Wir wollen eine bessere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Europa zu einem handlungsfähigen Akteur und einer starken Stimme in der Welt macht. Das ist dort zu lesen, wobei es eher nicht darum geht, die Souveränität Europas zu erhöhen, denn im Programm steht auch die transatlantische Partnerschaft mit den USA stark, aber wir müssen mehr dafür tun. Was natürlich, wie wir gleich sehen werden, vor allem bedeutet, mehr Geld fürs Militär ausgeben. Man hat da sicherlich auch Angst vor der Wahl Donald Trumps, der schon während seiner ersten Präsidentschaft sehr klar gesagt hat, wenn Europa nicht deutlich mehr ins Militär steckt, dann wird er das mit der NATO nochmal überdenken. Und das ist jetzt eigentlich schon der vorauseilende Gehorsam, wenngleich das natürlich nicht nur für Trump gemacht wird, sondern weil es es auch selbst um jeden Preis wollen, denn die Sicherheit.
Und ich glaube ja, dass sich auch das Verhältnis zu Trump sehr verändern wird, wenn er wieder gewählt wird. Das wird, glaube ich, von europäischer Seite nicht so konfrontativ sein wie bei der ersten Amtszeit, sondern wenn er jetzt wieder da ist, dann ist er möglicherweise gekommen, um zu bleiben, denn manche gehen ja davon aus, dass er das alles so ummodelt, dass vielleicht auch noch eine dritte Amtszeit ihm dann bevorstehen könnte. Und deshalb wird man eher versuchen, Allianzen zu schmieden, wo man früher gemeinsam Porzellan zerbrochen hat.
Und die CDU, die meint mit Sicherheit natürlich vor allem das Militärische. Also es geht hier um Sicherheit national und international. Und das ist ja ein Thema, was die CDU auf der gesamten Klaviatur zu bespielen weiß. Ne? Also gut, klar, es ist nicht nur militärisch, sondern es ist auch natürlich nach innen gemeint. Aber was Sicherheit bedeutet, ist natürlich immer Schutz vor angeblichen und tatsächlichen Feinden und Schutz des Eigentums und Schutz von Privilegien des deutschen Kapitals. Ja, also es geht hier nicht darum, mehr für den Schutz von Geringverdienern, Alleinerziehenden oder Arbeitnehmern zu tun. Es geht nicht um sowas wie soziale Sicherheit, wie man gerne sagt. Und schon gar nicht geht es darum, den Menschen in anderen europäischen Staaten mehr Sicherheit vor Armut und Arbeitslosigkeit zu bieten. Es gilt, betont das Programm mehrmals, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, was natürlich bedeutet, das System, das unentwegt Verlierer produziert, wird verstärkt.
Das Programm bietet keinen Entwurf für eine grundsätzliche Verbesserung der EU oder eine grundsätzliche soziale Verbesserung für die Europäer. Es geht einzig darum, den europäischen Gedanken mit einem Militarisierungsprogramm zu verknüpfen, womit gewisse industrielle Partikularinteressen sicherlich befriedigt werden. Sicherheit bedeutet für die Union mehr Wehrhaftigkeit. Außerdem wünscht sie sich einen EU-Kommissar zur Verteidigung, wofür es in der EU bereits breiten Konsens zu geben scheint. Auch Habeck hat sich schon in diese Richtung geäußert. Was dessen Kompetenzen dann aber sein sollen, ist unklar. Man kann sich schließlich nicht vorstellen, dass die CDU es zulassen würde, wenn in Brüssel jemand Entscheidungen zur Bundeswehr treffen könnte. Einsätze müssten in Deutschland ohnehin über den Bundestag laufen, da die Bundeswehr ja eine Parlamentsarmee ist.
Die Union will jedenfalls transatlantisch bleiben und europäischer werden, was bedeutet, Europa muss einen größeren Beitrag zur Abschreckung durch das NATO-Bündnis insgesamt leisten. Zwar ist die Union an keiner Stelle des Programmes bereit, deutsche Souveränität an die EU abzugeben, trotzdem träumt man von der EU als einer Verteidigungsgemeinschaft. Zitat: Die nationalen Streitkräfte sollen in einer starken europäischen Verteidigungsunion mehr zusammenarbeiten. Dabei soll auch das Vereinigte Königreich als eine führende europäische Militärmacht bestmöglich eingebunden werden. Diese Gemeinschaft ist aber eher als eine Allianz zu verstehen, denn letztlich entscheiden immer die nationalen Regierungen über militärische Interventionen.
Es ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich so anhört, was von der Leyen von sich gegeben hat, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Da ging es vor allem um den New Deal, den sie zwar nicht Green New Deal nannte, aber es war eigentlich ein Green New Deal. Und dann ging es darum, dass man Industriepolitik betreibt, große Innovationen anstrebt, damit Deutschland seinen Mann auf den Mond schießen kann und Europa seinen Mann auf den Mond schießen kann. Also das große neue Projekt, mit dem man den Kontinent und seine Wirtschaft erneuern will. Und von diesem New Deal und all diesen Investitionsversprechungen und Ideen findet man jetzt im Programm so gut wie nichts mehr. Es ist also eine ganz, ganz starke Fokussierung auf diesen militärisch-industriellen Komplex. Und da heißt es, wir brauchen einen europäischen Binnenmarkt und kein nationales Klein-Klein. Das gilt für Rüstungsgüter genauso wie für gemeinsame Exportregeln in der Rüstungsproduktion. Wir wollen militärische Ausrüstung wie Kampfflugzeuge, Kampfpanzer, Drohnen und Flugzeugträger gemeinsam mit europäischen Partnern entwickeln und beschaffen. Wir brauchen eine wehrtechnische Industriestrategie, damit die europäische Verteidigungsindustrie wächst und Schlüsselindustrien für die Sicherheit Europas auch in Europa bleiben. Die Industriepolitik spielt nur noch bei manchen Energiefragen und bei der Chipindustrie eine gewisse Rolle. Vor allem will die Union aber Europa als Produzenten und Exporteur von Waffen neu aufstellen, denn da gibt es einiges zu verdienen. Die weltweiten Rüstungsausgaben lagen 2022 bei 2,2 Billionen Dollar. Von diesem Kuchen will man jetzt in der EU was abhaben.
Der neueste Report des Friedensinstituts Spiri hat gezeigt, dass die USA ihre Rüstungsexporte innerhalb von 5 Jahren um 17% steigern konnten. Und das auf einem sehr hohen Niveau, denn 42% aller exportierten Waffen weltweit kommen aus den USA. An zweiter Stelle kommen Frankreich und Russland mit jeweils 11%. Deutschland liefert 5,6% aller Waffen weltweit. Hingegen hat Europa in den vergangenen 5 Jahren 94% mehr Waffen eingeführt als zuvor. 55% der Waffen stammen aus Amerika davon. Die Nachfrage nach Rüstung ist also innerhalb Europas hoch, weshalb die Union nicht nur Europa zu mehr Exporten, sondern auch zu mehr Waffenproduktion für den Binnenmarkt führen will. Und weil ja gerade überall über Fachkräftemangel und Ressourcenknappheit gesprochen wird, man sollte dabei nie die Binsenweisheit vergessen: Waffen sind Waffen. Also man kann sie nicht für andere Zwecke als für Krieg einsetzen. Somit stehen Menschen und Materialien für die Aufrüstung, für alle gesellschaftlich notwendigen Produktionsprozesse dadurch nicht zur Verfügung. Also der Staat nimmt wahnsinnig viel an Ressourcen, an Arbeitskraft etc. weg, was vielleicht für schöne Dinge eingesetzt werden könnten. Ja, wir haben hier dieses Guns vs. Butter gegen Kanonen Problem. Und es ist ganz klar, hier wird gesagt Kanonen und dieses zivile Zeugs, das kommt dann danach. Das ist ja übrigens auch bemerkenswert, weil ich ja eben diesen Begriff soziale Sicherheit benutzt habe. Natürlich ist es manchmal so ein bisschen naiv, wenn immer gesagt wird, man könnte Sicherheit ja auch anders verstehen. Es gibt ja auch soziale Sicherheit. Das wird ja dann gerne so gesagt. Und das halte ich auch für doof, weil es geht diesen Leuten ja offenkundig um die Absicherung staatlicher Herrschaft. Das ist ja mit Sicherheit erstmal gemeint. So. Es ist bemerkenswert ist aber schon, dass man dazu ja anscheinend bei diesen Parteien einen gewissen sozialen Frieden nicht mehr für notwendig hält. Also, dass zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten sozialstaatlichen Reformen in Deutschland stattgefunden haben, war ja kein Akt der Nettigkeit, sondern da hat ja die Regierung, ne, das hat ja Bismarck gesagt, um meine Herrschaft zu stärken, führe ich beispielsweise so Arbeitslosenrentenversicherung, so erste Züge davon zumindest mal ein. Das heißt, da hat er gesagt, eigentlich will ich das nicht unbedingt, aber ich muss das jetzt machen, um meine Herrschaft zu konsolidieren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das ja auch so. Da hat man auch gesagt, okay, die USA und der Westen, die müssen jetzt gucken, dass die Kommunisten in Europa nicht so stark werden, damit es keine Anbiederung an den Osten gibt oder keine Annäherung an den Osten gibt. Und deshalb ist es dann durchaus so gewesen, dass dieses Wachstumsmodell dann auch zu sehr stark steigenden Reallöhnen und so geführt hat. Und nichts davon ist derzeit zu sehen. Also man sagt einfach, unsere Macht ist so konsolidiert, das ist ja auch wirklich ein Zeichen von Stärke gewissermaßen der jeweiligen staatlichen Herrschaft. Unsere Macht ist so konsolidiert, dass uns das mit der sozialen Sicherheit mittlerweile echt scheißegal sein kann und dass wir ein reines Kriegsprogramm machen können, ohne irgendeinen Gegenkommen für die Armen, zu den Armen.
Ja, das geht ja sehr weit sogar, dass jemand wie Albrecht von Lucke, der jetzt nicht als CDU-Propagandist bekannt ist, sagt, der Bundeskanzler sollte den Menschen jetzt unbedingt sagen, dass sie verzichten müssen und dass wir richtig aufrüsten müssen. Denn was hier versucht wird und was offenbar auch gelingt, denn wir sehen ja tatsächlich keine Sozialproteste auf den Straßen in großem Ausmaß, gibt vereinzelt welche, aber nicht im großen Ausmaß, ist, dass man sagt, es gibt einen äußeren Feind oder sogar mehrere äußere Feinde, und zwar für die nächsten Jahrzehnte, wenn man jetzt beispielsweise auf China blickt. Und da ist nun alles nur als nachrangig anzusehen, was sich jetzt mit der sozialen Frage beschäftigt. Denn eigentlich geht es erstmal darum, den äußeren Feind abzuhalten. Und dann werden wir ja gleich noch sehen, hat die Union ja noch andere äußere Bedrohungen, die kommen. Da gleicht sie ja auch dann der AfD, indem man sagt, die Leute, die fliehen, die Flüchtlinge, das sind auch große Gefahren für uns und unseren Wohlstand. Und wenn man also in dieser Weise so eine doppelte Abschottung macht, militärisch und migrationspolitisch, dann schafft man es offenbar, eine Ideologie in die Köpfe reinzubekommen, wo alle sagen, ah, die schützen mich schon, ja klar, mir geht's schlecht, ich habe immer noch nicht genug Lohn und werde im Alter arm sein, aber immerhin werde ich beschützt vor allem, was da von außen angeblich
Genau,
auf mich
das
hereinprasselt.
ist ja schon interessant, dass man quasi sagt, das ist wirklich ein Schutz meiner Person. Denn wenn jetzt zum Beispiel ist tatsächlich, ist jetzt sehr unwahrscheinlich, aber zu einem europäisch-chinesischen Krieg käme beispielsweise, dann wäre ja schon die Frage, wovor werde ich da eigentlich geschützt? Ja, ich werde davor geschützt als deutscher Bürger, dass ich in Zukunft nicht von Chinesen regiert werde. Also das, was ich davon am Ende habe, ist, ich
Das
werde.
ist aber auch wirklich sehr fernliegend, dass
Ja, aber
die,
ich sag nur, also
ja,
bevor man da
also
jetzt in
erstmal würde man
diesem.
vermutlich in den Krieg ziehen, um Taiwan,
Genau.
zu retten.
Das in den Krieg ziehen behandeln wir gleich, aber erstmal, was habe ich davon als Deutscher? Ich habe davon, dass ich von Deutschen statt von Chinesen regiert werde. Also das soll irgendwie für mich persönlich Sicherheit bedeuten, wo ich auch sagen würde, je nachdem, wer mir was Besseres anzubieten hat, fände ich dann doch das eine oder das andere besser. Und zweitens, dann natürlich, du hast es schon gesagt, für diese Sicherheit, die angeblich meine Sicherheit ist, darf ich als junger Mann dann gegebenenfalls ja auch einfach für den Staat sterben gehen. Also das ist dann das, was da unter Sicherheit verstanden wird. Also ganz sicherlich nicht die Sicherheit der einzelnen Bürger. Aber es ist so, dass trotzdem normale Bürger diese Ideologie komplett verinnerlicht haben, dass die Sicherheit ihres Staates auch ihre eigene ist. Und dass es nichts Schlimmeres gibt, als unter Fremdherrschaft zu leben und lieber stirbt man gleich dafür, bevor einem das passiert. Das ist ja etwas, was eigentlich sehr viele Leute verinnerlicht haben. Und natürlich, es finden ja auch einfach viele Leute toll, wenn der eigene Machtblock militärisch potent ist. Also das sieht man in Russland ja auch sehr stark, dass da, obwohl die Armut enorm ist im Land, also schon vor jetzt dem jetzigen Krieg enorm war, dass obwohl die Armut so enorm ist, die Bürger oftmals trotzdem hinter diesem Staatsprojekt stehen und das toll finden und ihm auch im militaristischen Sinne die Daumen drücken, weil sie es einfach toll finden, dass ihr Land was ist in der Welt, auch wenn sie gar nichts davon haben. Gar nichts.
Ja, ja. Bittere Armut herrscht in Russland, aber zugleich sind da, wo die Menschen besonders arm sind, die meisten wohl anzutreffen, die diesen militaristischen Kurs von Putin unterstützen und die ihre Größe, die sich nicht im Portemonnaie einstellt, sich dann darüber holen, dass der Staat aber schwer aufgerüstet hat und mit unglaublichen Bataillonen zu Felde ziehen kann.
Ja gut, das stellt sich dann halt meistens eher im Portemonnaie der restlichen Familie ein. Denn es ist ja tatsächlich ein sehr starker Fakt, also es ist ja wirklich ein ökonomischer Faktor mittlerweile in Russland, dass einfach viele Familien, also hinterbliebene Familien, jetzt so Einmalzahlungen vom russischen Staat für den gefallenen Sohn bekommen und dadurch zum ersten Mal mal so ein bisschen aus der Armut gehoben werden, was auch schon widerwärtig genug ist.
Ja. Ja, und ich glaube, dass man halt mit so einer sehr diffusen Drohkulisse wie China, also es steht jetzt, also die Opposition, wenn man von der stünde, will man das chinesische System oder das europäische, dann würde ich immer sagen, gerne das europäische weiterhin. Aber diese Opposition stellt sich ja in dem Sinne gar nicht. Aber indem man dies natürlich als Drohkulisse aufbaut, kann man natürlich immer alles hinten anstellen, wenn man immer sagt, naja, gut, wenn das jetzt gerade zur Opposition steht, dann kann ich natürlich die anderen Fragen nicht stellen. Und das macht man schon sehr geschickt hier.
Und es ist ja nun auch wirklich nicht so, dass der Grund, warum die europäischen und deutschen Politiker jetzt gegen China potent sein wollen, militärisch, der liegt ja nicht daran, dass sie sagen, dieses schreckliche chinesische Herrschaftsmodell können wir den deutschen Bürgern nicht zumuten, das wäre ein ganz furchtbares Leben, sondern das sind ja auch Politiker, die eigentlich gerne auch mal dabei mithelfen, das Leben ihrer eigenen Bürger schlechter zu machen, sondern das liegt natürlich am reinen Machterhalt. Also das ist natürlich auch ein Ding. Klar würde ich jetzt auch lieber unter der jetzigen Ampelregierung leben als unter Xi Jinping, aber ich muss auch wirklich sagen, mein Leben wäre es mir nicht wert, diese Differenz.
Die Union kann mit dieser militaristischen Industriepolitik zwar das BIP in die Höhe treiben, aber niemand wird bald Patronen zum Frühstück essen können oder anstatt mit der Bahn zu fahren auf einer fliegenden Kanonenkugel verreisen können. Im Februar sagte Kommissionspräsidentin und CDU-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen der Financial Times Folgendes: Wir haben einen sehr fragmentierten Verteidigungsmarkt und das muss sich ändern. Wir müssen mehr investieren, wir müssen besser investieren und wir müssen europäisch investieren. Ende November 23 hielt von der Leyen eine Grundsatzrede auf der Jahreskonferenz der Europäischen Verteidigungsagentur, die bereits vorwegnahm, was jetzt im Unionsprogramm steht. Dort setzte sie sich für eine Industriepolitik in Bezug auf das Militär und andere sicherheitsrelevante Bereiche ein.
Sie wolle mehr öffentliche und private Mittel organisieren und weiter sagte sie, wir arbeiten bereits an einer Mehrwertsteuerbefreiung, um die gemeinsame Beschaffung und das gemeinsame Eigentum an Verteidigungskapazitäten zu unterstützen. Wir haben die Europäische Investitionsbank bereits aufgefordert, ihre Unterstützung für die europäische Verteidigungsindustrie zu verstärken. Also während man auf lebensnotwendige Waren wie Lebensmittel weiter Mehrwertsteuer zahlen muss, sollen Waffen künftig davon ausgenommen werden. Ich erinnere mich da auch noch an die Diskussion am Anfang von Corona, wo die Frage ja mal aufkam, ginge es nicht eigentlich jetzt mal krisenbedingt komplett die Mehrwertsteuer abzuschaffen, damit man irgendwie mit der Tatsache, dass die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, damit die irgendwie klarkommen. Und da hat man ja auch gesagt, nee, das geht nicht. Also was noch irgendwie geht, ist diese Senkung von 19% auf 7% für alle Artikel zu machen. Das geht für eine Zeit lang, aber es geht nicht, das auf 0% zu senken. Komischerweise hier geht das jetzt auf einmal. Interessant ist auch, dass die Europäische Investitionsbank, von der viele glaubten, sie werde vor allem die grüne Transformation mit Krediten finanzieren, nun für das Projekt Aufrüstung eine entscheidende Rolle spielen soll.
Bekanntlich sind Waffen teuer und bekanntlich ist die Union für strenge Schuldenregeln. Wie geht das zusammen? Schauen wir uns zunächst an, was die Union zum Thema Schulden im Programm sagt und kommen wir dann nochmal auf von der Leyens Rede zurück. Da heißt es: Für eine echte Stabilitätsunion gegen eine Schuldenunion. Wir wollen eine verantwortungsvolle Finanzpolitik in Europa. Jeder Mitgliedstaat haftet für seine eigenen Schulden. allen Formen einer Haftung Deutschlands für Schulden anderer Staaten oder für Spareinlagen in anderen Staaten, in Klammern Einlagensicherung, erteilen wir eine klare Absage. In aller Deutlichkeit wird hier festgehalten, dass es keine gemeinschaftliche Verschuldung der EU geben soll. Derzeit ist die Lage so, dass Deutschland beim Wirtschaftswachstum in Europa zwar Schlusslicht ist, aber man zeigt sich als Musterschüler, wir haben die wenigsten Schulden. Diese Austeritätspolitik soll jetzt auch den anderen Ländern wieder stärker aufgedrückt werden. Fast drohend heißt es da, zur Sicherung einer nachhaltigen Haushaltsführung müssen auch Instrumente geschaffen werden, die deren Einhaltung sicherstellen. Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des Corona-Wiederaufbaufonds in der Notlage der Pandemie muss eine Ausnahme bleiben.
Die Rückzahlungsperiode endet erst 2058 und damit da ja nichts noch weiter nach hinten vertagt wird, sollen jetzt die nötigen Schritte erfolgen. Zitat: Wir fordern die Kommission auf, einen konkreten Fahrplan für die Rückzahlung des Wiederaufbaufonds aufzustellen. Es dürfen keine europäischen Gelder in Sozialprogramme der Mitgliedstaaten fließen. Also während man in Deutschland den Sozialstaat weiter beschneiden will, kürzlich sprach sich die Union für harte Bürgergeldsanktionen aus, ist die Sorge groß, dass in anderen Ländern von der EU gemachte Schulden in den Sozialstaat fließen könnten. So wundert es auch nicht, wenn noch einmal die irrwitzigen Schuldenregeln bekräftigt werden. Es muss sowohl die Schuldenstandsquote von 60% des BIP als auch das jährliche Defizitkriterium von 3% des BIP für alle Mitgliedstaaten verbindlich bleiben. Verstöße gegen die Stabilitätskriterien müssen konsequent sanktioniert werden.
Kommen wir zur Rolle der EZB. Sie soll weiterhin mit Zinspolitik die Inflation senken. Wie wir ja gesehen haben, hat das nicht so gut funktioniert, weil es sich bei der aktuellen Inflation hauptsächlich um eine Inflation handelt, die durch externe Schocks wie Krieg und Pandemie verursacht war. Wir bekennen uns zur Unabhängigkeit der EZB und zu ihrem ausschließlich auf die Geldwertstabilität und die Bankenaufsicht begrenzte Mandat. Geld- und Finanzpolitik müssen getrennt bleiben, heißt es da. Im Prinzip soll die EZB so weitermachen wie bisher. Sie soll ein bisschen mehr auf Deutschland hören, bei allem aber unabhängig bleiben. Das heißt, sie soll keine politischen Programme wie die grüne Transformation gezielt unterstützen. Allerdings gibt es auch hier eine Ausnahme und wir ahnen es schon, ja, mit dem Militär ist das ja so eine Sache.
Und damit kehren wir zu der besagten Rede zurück, in der von der Leyen sagte: Und schließlich müssen wir die Diskussion darüber abschließen, wie Verteidigungsinvestitionen im Rahmen unserer Regeln für die Haushaltsführung berücksichtigt werden können. Aus Gründen der Transparenz müssen die Verteidigungsausgaben wie jede andere Kategorie zu den öffentlichen Schulden und Defiziten gezählt werden. Sie können und sollten zwei kompatible Ziele erfüllen: die Gewährleistung nachhaltiger öffentlicher Finanzen und die Unterstützung der Investitionsbemühungen der Mitgliedstaaten in strategische öffentliche Güter. So haben wir bereits im Vorschlag der Kommission vom April letzten Jahres die Verteidigung als eine der EU-Prioritäten für Investitionen und Reformen genannt. Dies könnte die Verlängerung des Zeitraums für die Haushaltsanpassung eines Mitgliedstaates untermauern. Im Rat gibt es nun eine breite Unterstützung dafür, Erhöhungen der Verteidigungsausgaben als einen relevanten Faktor zu betrachten, wenn wir beurteilen, ob ein Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit hat oder nicht.
Das ist schon sehr verklausuliert, aber im Prinzip ist es ganz einfach zu verstehen. Wenn ein Land gehörig aufrüstet, also viel Geld in die Produktion und in den Ankauf von Waffen steckt, wird das zwar in der Schuldenbilanz aufgeführt, der Transparenz halber, aber diese Schulden werden nicht wie die anderen Schulden, die beispielsweise zur Finanzierung von Schulen oder Renten gemacht werden, betrachtet, wenn es um die Einhaltung der Maastricht-Kriterien geht. Wenn das Defizit eines Landes steigt, weil dieses Land mehr für die Rüstung ausgibt, sagt von der Leyen hier ganz klar, dann soll das schon in Ordnung gehen.
Und was hier also gesagt wird, ist, es soll keine Taschenspielertricks geben. Also nicht, wie das die Ampel zum Beispiel in den ersten 2 Jahren gemacht hat. Die Ampel hat ja in den ersten 2 Jahren, bis dann das Bundesverfassungsgerichtsurteil kam, wo es hieß, auf diese Art und Weise darf nicht weiter Schulden gemacht werden, immer diese Sondervermögen, immer diese Tricksereien. Und das war ja das, was die Ampel gemacht hat. Und die von der Leyen sagt nun, so soll das hier nicht laufen. Also es muss ganz klar aufgeführt werden. Es soll nicht versucht werden, durch Sondervermögen oder sonst irgendwas, das aus dem öffentlichen Schuldenstand herauszuhalten. Aber was man dann trotzdem macht, ist, dass man von Seiten der EU Nachsichtigkeit bei den Stabilitätskriterien, also bei den sogenannten Maastricht-Kriterien übt, dass man also sagt, okay, normalerweise würden wir euch zwar eure Verschuldung so nie durchgehen lassen, würden euch dazu zwingen, die Schulden abzubauen, würden da auf Konsolidierung drängen, würden vielleicht auch Austeritätsmaßnahmen anfordern. Aber wenn ihr fürs Militär jetzt diese Schulden macht, dann wird man da ein bisschen großzügig sein und den Horizont, über den die Schulden abgebaut werden müssen, ein bisschen erweitern.
Ja, und das wird also den Ländern auch positiv angerechnet, wenn sie dann in Aufrüstung investieren. Weiter sagt von der Leyen, es gibt Spielraum für weitere gezielte und zeitlich begrenzte Anpassungen, um die kurzfristigen fiskalischen Anstrengungen für Mitgliedstaaten zu verringern, die gleichzeitig ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Gemeint ist damit, dass man auch in andere sicherheitsrelevante Bereiche investieren, also Schulden machen darf, ohne dass dies als Übertretung der Schuldenregeln betrachtet wird.
Wir halten fest, die Schuldenregeln sollen noch restriktiver durchgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollen ihre Corona-Hilfen schnellstmöglich zurückzahlen. Die Austeritätspolitik soll allen aufoktroyiert werden. Nur bei der Aufrüstung ist es anders. Denn, wie Napoleon gesagt haben soll, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Die Aufrüstung scheint, wenn man sich die Gewichtung im Programm ansieht, das wichtigste Anliegen zu sein. Selbst noch bei Infrastrukturmaßnahmen geht es immer auch ums Militärische. Zitat, wir wollen mehr in den Ausbau transeuropäischer Verkehrsnetze investieren, auch zur Stärkung der militärischen Mobilität. Das ist schon der Hammer, oder? Also da kommt einem nicht als erstes in den Sinn, ja, ist ja irgendwie auch schön, wenn man mal in verhältnismäßig kurzer Zeit relativ ökologisch und bequem von einem Land ins andere reisen kann, sondern woran gedacht wird als erstes ist, wie kriegt man noch die Panzer von A nach B?
Ja, es ist auch interessant, wie so auf China eingegangen wird. Da heißt es dann, das Verhältnis Europas zu China muss auf einer regelbasierten Ordnung begründet sein. Wir unterstützen die Global Gateway Initiative, die darauf abzielt, zur Entwicklung der EU-Partnerstaaten vor allem in Afrika durch die Aktivierung privaten Kapitals beizutragen. Also man will sich gar nicht selber mit Geldern da hineinbegeben, sondern man will mal dazu anregen, dass privates Kapital Lust hat, in afrikanischen Ländern zu investieren. Sie ist damit, also diese Initiative, eine Antwort auf die neue Seidenstraße Chinas. Ob aber jetzt diese Global Gateway Initiative mehr tut, als China ein bisschen Konkurrenz zu machen, ist fraglich. Es sind die afrikanischen Länder ja auch schließlich haushoch beim Westen verschuldet, der ja einen Schuldenschnitt ablehnt und mit seiner Industriepolitik vor allem auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Wie gering die Solidarität mit Nicht-Europäern ausfällt, zeigt sich ja besonders an den Passagen zur Migration.
Wir stehen fest, zu unserer humanitären Verpflichtung, verfolgten Menschen zu helfen, heißt es da. Nur kommt dann dummerweise gleich im Anschluss. Gleichzeitig stellt die irreguläre Migration die gesamte EU und besonders Deutschland vor erhebliche Probleme. Wir wollen diese Zuwanderung stoppen, daher stehen wir hinter dem neuen europäischen Migrationspakt. Ja, also das ist ja eigentlich auch die rhetorische Finte, die alle immer machen. Also ich würde behaupten, das findet man ja auch glatt noch bei der AfD, dass gesagt wird, nee, Asylrecht gilt irgendwie schon, aber wir wollen irgendwie gucken, dass wir trotzdem nichts damit zu tun haben müssen. Und zwar wird hier mit dem, was ich eben vorgetragen habe, die bereits beschlossene Abschottungspolitik beklatscht, aber das ist natürlich noch lange nicht genug. Die Union will mehr Überwachung der Außengrenzen und mehr Frontex. Dieses Unternehmen soll zu einer Grenzpolizei mit 30.000 Kräften an den Grenzen werden.
Deutschland, so verkündet man, muss attraktiver für Fachkräfte werden, aber wie genau, sagt die Union nicht. Und man hofft, dass man durch mehr Digitalisierung an mehr Fachkräfte kommt, wenn dann Verfahren vereinfacht werden. Ob das wirklich genügend Fachkräfte anlockt, das ist äußerst fraglich. Dass man Menschen aus humanen Gründen aufnehmen könnte und dass man dadurch Kräfte hätte, die man zu Fachkräften ausbilden könnte, dieser Gedanke kommt der Union nicht in den Sinn. Sie wünscht sich eigentlich so ein Schlaraffenland, in das gebratene Tauben fliegen. Dass sie bereit ist, das Asylrecht immer weiter auszuhebeln, tritt relativ unverschleiert zutage. Da heißt es, jeder, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat außerhalb der EU gebracht werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Also auch wenn die Leute schon hier sind, werden die erstmal wieder in einen Drittstaat verbracht. Weiter heißt es dann, es muss ermöglicht werden, dass in sicheren Drittstaaten Asylverfahren stattfinden, die allen rechtsstaatlichen Voraussetzungen entsprechen. Im Falle der Anerkennung soll der sichere Drittstaat ihnen Schutz gewähren. Das heißt also, auch wenn das Asylverfahren dann positiv verlaufen ist, dann kommt man immer noch nicht in die EU, sondern dann darf man in diesem Drittstaat bleiben, der einem ja dann Schutz gewährt.
Das ist schon wahnsinnig perfide. Also, dass man sagt, wer in Europa Asyl beantragt, der wird rausgekarrt, um außerhalb Europas Asyl zu beantragen. Und wenn er es dann bekommt, dann bleibt er auch draußen. Das ist wirklich an Perfidie gar nicht zu überbieten. Und in großen Teilen wird das ja auch schon umgesetzt. Flüchtlinge sollen gar nicht mehr in EU-Staaten ein Asylverfahren erhalten, sondern in Drittstaaten, mit denen die EU schmutzige Deals abschließt. Und so wundert es nicht, dass auch noch diese Formulierung folgt. Viele Flüchtlinge machen sich aus menschlich nachvollziehbaren Gründen auf den Weg nach Europa. Vorrangiges Ziel muss es sein, Hilfe in den Herkunfts- und Transitländern zu leisten und Menschen in ihrer Heimat Lebensperspektiven zu eröffnen. Ja, da war die CDU ja in den letzten Jahrzehnten groß bei. Es ist also eine unglaubliche Verlogenheit, denn genau das geschieht ja gerade nicht. Man macht durch zu geringfügige EU-Klimapolitik die Heimat dieser Flüchtlinge noch mehr kaputt und bietet den Ländern außer Waffen- und Schuldenfalle so gut wie nichts an. Und die ohnehin geringe Entwicklungshilfe, die sinkt ja auch weiter. Übrigens auch extrem lustig, du hast ja eben vorgetragen, man hofft mit mehr Digitalisierung, dass man Verfahren vereinfachen kann und dass man dadurch dann auch attraktiv für Fachkräfte wird. Und wir wissen ja auch, an wem es in Deutschland gescheitert ist mit der Digitalisierung, also dass wir nicht schon seit Jahrzehnten hier ein schönes Breitbandnetz in Deutschland haben. Ja, tja. Genau, der nette Laden, über den wir hier gerade reden.
Klimapolitisch ist jedenfalls von der Union nichts Gutes zu erwarten. Es gibt die obligatorische Forderung nach mehr Atomkraftwerken und dann heißt es da vor allem, und es ist schon erstaunlich, wie das nochmal so ganz klar formuliert ist, wir wollen das Verbrennerverbot wieder abschaffen und die deutsche Spitzentechnologie des Verbrennungsmotors erhalten und technologieoffen weiterentwickeln. Also nehmen wir mal an, es wäre in all den anderen Ländern außerhalb der EU noch ein großes Interesse daran, dass die sagen, ja, in 10 Jahren wollen wir unbedingt eure Verbrenner weiterfahren. Dann könnte man ja darüber noch aus industriepolitischen Maßnahmen streiten, wenn man mal das Klima außer Acht lässt. Aber selbst das ist ja nicht gegeben. Also das ist ja das Verrückte, dass die EU sich ja gerade sorgt, dass die chinesischen E-Autos zu gut sind und dann den deutschen Autobauern das Leben schwer machen. Ja, es gibt da noch andere tolle Vorschläge. Also es gibt ja diese umweltschützenden Brachflächen. Davon sollten ja eigentlich, also diese, es gibt ja diese 4%-Regel, diese Einführung ist auch eigentlich von der EU beschlossen. Aber auch vom grünen Minister Özdemir wird ja diese Regel missachtet und diese soll aber jetzt laut Union ganz entfallen. Da heißt es, die EU-Pflicht, 4% der Agrarflächen stillzulegen, wird abgeschafft. Weiterhin gibt es einen wesentlichen Rückschritt, der geplant ist beim Verbandsklagerecht. Da heißt es, Planungsrecht vereinfachen und das Verbandsklagerecht abschaffen. Unser Ziel ist eine Überprüfung aller geltenden für Infrastrukturprojekte maßgeblichen Umweltrichtlinien. Wie diese Richtlinien dann aussehen sollen, dass sie der Union gefallen ist, nicht klar. Und bei dem Verbandsklagerecht ist das natürlich vor allem darauf abgesehen, dass Umweltverbände nicht gegen irgendwelche Projekte klagen können. Und mit der Taxonomie ist man auch nicht einverstanden. Was einen aber da stört, erwähnt man im Programm nicht. Ach so, und das Lieferkettengesetz, das soll auch bitte gestoppt werden. Also den Menschen aus den sogenannten Herkunftsländern wird es in ihrer Heimat garantiert weiterhin schlecht gehen.
Ja, ansonsten ist das Programm ein reines Sammelsurium von Vorschlägen gegen die Bandenkriminalität. Deren Geldflüsse sollen zum Beispiel irgendwie gekappt werden, indem die verschiedenen Sicherheitsbehörden sich besser vernetzen. Wohlgemerkt geht es hier nicht um Steueroasen innerhalb und außerhalb der EU, die Konzerne nutzen. Man lobt sich außerdem dafür, dass man etwas für den Mittelstand tut, weil man in Brüssel nach vielen Jahren der Diskussion nun einen europäischen Mittelstandsbeauftragten hat. Hippe Pura.
Es gibt eigentlich nur einen sinnvollen Vorschlag, nämlich Europa könnte man wieder zu einer Apotheke der Welt machen. Und Deutschland würde ja da auch eine sehr zentrale Rolle spielen. Da heißt es im Programm, wir wollen investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die pharmazeutische Industrie schaffen, damit wieder mehr Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika und Kindermedikamente in Produktionsstätten in Europa hergestellt werden. Hier müsste man eigentlich jetzt groß auf Industriepolitik setzen, also nicht nur Rahmenbedingungen schaffen, das heißt dann meistens niedrige Steuern oder so, sondern wirklich Geld hineinbuttern. Und warum hier nicht auch auf die revolutionäre mRNA-Technologie eingegangen wird, ist eigentlich rätselhaft, denn dort wird ja Großes in der Krebsmedizin erwartet.
Beim ersten Blick wirkt auch das hier sinnvoll. Zitat: Wir wollen für die vielen Beschäftigten auf digitalen Plattformen sicherstellen, dass die wichtigen Standards zum Arbeitnehmerschutz auch für sie gelten und eingehalten werden. Das wäre durchaus eine Verbesserung, aber offenbar geht es hier nur um die wichtigen Standards, die anderen sind offenbar nicht so wichtig. Welche das aber sind, benennt die Union nicht. Wirklich ulkig ist folgender Satz zu KI: Wir wollen künstliche Intelligenz, keine künstliche Bürokratie. Nun, da wüsste man auch gerne, wer schon mal eine natürliche Bürokratie gesehen hat.
Ja, wo konkrete Vorschläge dann ganz fehlen, da versucht man es schlussendlich mit Gefühligkeit. So heißt es am Ende, wir wollen ein Europa, das regional verwurzelt, national getragen und europäisch legitimiert ist und das für die Bürgerinnen und Bürger da ist.
Nur spielen diese Bürgerinnen und Bürger im gesamten Programm nur dann eine Rolle, wenn es gilt, sie zu schützen mit viel Militär und Frontex. Die EU wird damit eine Nachtwächterunion, die aufpasst, dass über Nacht der Besitz nicht in fremde Hände fällt.
Da aber die Mehrheit der Europäer kaum etwas besitzt, werden sie vom Programm auch gar nicht erst adressiert. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!